Ja, ich freue mich, dass von dem gemeinsamen Wochenende zumindest dieser Gottesdienst hier noch übrig geblieben ist. Es ist tatsächlich so, dass ich so richtig hier zum ersten Mal predige, obwohl ich ja gar nicht so weit weg wohne. Ich war fast 15 Jahre Pastor in der EVG Karlsruhe und bin jetzt schon seit 7 Jahren im Ruhestand. Die Zahlen erschrecken mich selbst, wenn ich sie so höre. Und ich war Jahrgangskollege von Fritz Weidemann in Eversbach, also auch von da gibt es eigentlich eine Menge Verbindungen und wir haben das immer hier auch mit Interesse verfolgt, wie die Gemeinde in Heidelberg sich weiterentwickelt und haben immer auch eine große Verbundenheit zwischen Karlsruhe und Heidelberg hier gehabt. Aber so war es eben und jetzt bin ich hier und ich freue mich mit euch, ich sage einfach mal euch, darüber sprechen zu können. Wir sehen die Folie, die ist. Und das Thema heute hat sich aus dem Thema der Freizeit ergeben. Es geht um Jüngerschaft und Nachfolge, Verantwortung und Dienst, um diese Thematik. Und dazu wollen wir uns mit Petrus etwas beschäftigen oder richtiger mit einer sehr markanten Situation aus seinem Leben. Vielleicht kennt ihr sowas ja auch, dass man merkt, hey, es geht hier nicht weiter. Ich kann hier nicht so weitermachen wie bisher. Es geht geradeaus nicht weiter. Ich muss jetzt mich entscheiden, nach rechts oder nach links, aber oder auch umkehren, aber weiter geht es jedenfalls nicht. So eine Situation hatte Petrus, wie wir sehen werden. Und ich vermute mal, wir alle kennen solche Situationen auch. Auch gerade in unserem Glauben, dass wir herausgefordert sind, dass irgendwas nicht stimmt. Und da lohnt es sich, genauer hinzugucken. Die Situation ist die Wiedereinsetzung des Petrus nach Ostern. Die Jünger waren durch die Auferstehung Jesu nicht nur glücklich, sondern sie waren noch in eine totale Krise hineingekommen, sie waren total durch den Wind. Wie soll man das jetzt alles deuten? Sie haben lange gebraucht, bis sie das verstanden haben. Sie sind dann wieder in ihre Heimat zurückgegangen. Die Szene, die uns heute Morgen beschäftigen wird, findet wieder im Norden Israels, in Galiläa statt, in ihrer ursprünglichen Heimat am See Genezareth, wo alles begann damals mit dem Fischfang, mit dem Angeln und dem großen Erfolg dabei, wo Jesus, Petrus und andere berufen hat. Da sind sie wieder. Und genau da begegnet ihnen Jesus wieder in einer ganz ähnlichen Situation. Sie fangen wieder Fische aufgrund des Auftrags von Jesus und Jesus feiert mit ihnen, isst mit ihnen und dann ergibt sich die folgende Situation. Nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr, als die hier mich lieben? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte ihm, sorge für meine Lämmer. Ein zweites Mal sagte Jesus zu ihm, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, antwortete er. Und Jesus sagte zu ihm, leite meine Schafe. Ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Petrus wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte, liebst du mich? Er sagte zu ihm, Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, sorge für meine Schafe. Amen. Ich versichere dir, als du jung warst, hast du deinen Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich binden und dich dorthin bringen, wo du nicht hin willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, mit welchem Tod Petrus einst Gott ehren würde. Dann sagte Jesus zu ihm, komm, folge mir. Wir können uns vorstellen, dass das eine ganz heiße Situation für die Jünger war, aber auch für Petrus. Ich weiß nicht, ob Sie das Gespräch mitbekommen haben, vermutlich schon. Sie werden ja gesehen haben, dass Jesus sich mit Petrus unterhält und Sicher haben Sie das Ganze auch irgendwie erfahren. Jedenfalls ist es ja auch im Evangelium aufgeschrieben. Das muss ja auch irgendwo herkommen. Sie sind wieder am Startpunkt wie damals und Jesus stellt ganz elementare Fragen. Und er fängt gleich mit dem Schmerzpunkt an, indem er den Petrus mit dem Namen Simon anredet. Da klingt ja eine Menge mit. Wir haben vielleicht beim oberflächlichen Lesen den Eindruck, hier geschieht dreimal dasselbe. Dreimal bohrt Jesus nach, um das Ganze zu intensivieren. Das stimmt aber nicht. Sondern wenn wir genau hinschauen, dann hat jede dieser Fragen eine eigene Dimension, ein eigenes Ziel, ein eigenes Thema. Und Jesus geht Schicht für Schicht tiefer in die Seele des Petrus und deckt notwendige Dinge auf. Und es fängt an mit diesem Schmerzpunkt Simon. Simon, du bist jetzt, bist du der Fels, bist du der Petrus, wer bist du überhaupt? Simon Petrus, was macht deine Identität aus? Bist du der, auf den ich meine Gemeinde bauen kann? Das war das Selbstverständnis des Petrus. So hat er sich auch gebärdet, als er mit den Jüngern unterwegs war. Er war immer der Klassensprecher, er war immer der Chef des Teams, er hat immer alles in die Hand genommen, er wusste, Jesus baut auf mich. Aber Jesus spricht ihn genau auf diesen Punkt an. Bist du der Petrus oder bist du doch eher der Wackelpeter, auf den man nicht wirklich sich verlassen kann? Das Spezifische in diesem Text ist aber, dass Jesus ihn anspricht und fragt, liebst du mich mehr als mich diese lieben? Also, Jesus will auch einen Konflikt unter den Jüngern aufarbeiten, klären. Wer ist Petrus eigentlich jetzt im Gefüge der Jünger? Wer kann er in der Zukunft sein? Wie soll das Ganze weitergehen? Ist er immer noch derjenige, der vorangeht, der den Ton angibt und der genau weiß, wo es entlang geht? Aber es geht Jesus nicht um eine Abrechnung mit ihm. Er will Petrus nicht fertig machen, er will ihn nicht degradieren, er will ihn nicht auf den Teppich herunterholen, weil es für ihn eigentlich überhaupt keine Überraschung ist, was da passiert ist. Jesus wusste das ja vorher und hat, als Petrus die großen Sprüche geklopft hat, hat er ihm schon das vorausgesagt, als Petrus gesagt hat, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen, ich bin bereit, mit dir zu leiden und mit sterben. Da hat Jesus zu ihm gesagt, Petrus, Petrus, der Satan hat vor, euch ganz schön durchzuschütteln und ich habe dafür gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus wusste, was passiert. Petrus war erschüttert darüber. Jesus nicht. Jesus hat das Sehnen Augens in Kauf genommen und war mit ihm unterwegs. Und deswegen ist es hier keine Abrechnung, sondern ein Aufarbeiten, eine Klärung dessen, was passiert ist. Und Jesus macht es nicht oberflächlich. Das hätte ja auch gut so sein können. Wir machen das oft so. Naja, es sind alles nur Menschen, kommen nicht aus dem Himmel. Ist eine Panne, ist passiert. Ich hoffe, ihr lernt was draus. Wir machen was weiter miteinander. Oder Petrus hätte sagen können, oh, sorry, Jesus, das tut mir so leid. Das kommt nicht wieder vor. Ich habe meine Lektion gelernt. Aber Jesus will aufzeigen, was wirklich dahinter steckt. Wenn man nämlich fällt, dann ist das nicht das große Problem. Man kann wieder aufstehen. Das große Problem besteht darin, wenn man nichts daraus lernt und nur sagt, oh, sorry, ich mache weiter, passiert nicht wieder und dann passiert es doch in Kürze wieder. Und Jesus hat ein Ziel, warum er so in die Tiefe geht und bei Petrus so nachbohrt. Er will den Petrus wieder gebrauchen. Das sagt er hinterher. Weide meine Lämmer, weide die Schafe, auch die Schwachen gerade am Anfang oder auch die Schafe hinterher. Also, Jesus will dem Petrus helfen, wieder der zu werden, als den er ihn immer gesehen hat. Und er will dem Reich Gottes helfen, indem er den Plan, den er hat mit Petrus und der Mission, die sich daraus ergibt und so weiter, indem er das wieder ermöglicht. Daraus ergibt sich ein Drama in drei Akten hier. Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet, dreimal wird er gefragt und dreimal werden ganz typische und unterschiedliche Probleme des Petrus aufgearbeitet. Wir schauen die uns jetzt nacheinander mal an. Das erste Problem lautet, dass Petrus sich mit den anderen vergleicht. Wir haben den Text hier nochmal. Nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn von Johannes, hast du mehr Agape-Liebe zu mir, als diese hier mich lieben? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Du weißt, dass ich Philia zu dir habe. Und Jesus sagte zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Im Griechischen gibt es für das Wort Liebe drei Begriffe: Eros, Philia und Agape. Eros spielt hier keine Rolle, aber Philia meint die Freundschaft, die Sympathie, dass man so ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat, ein gutes Bauchgefühl miteinander. Und Agape meint die Liebe, die Gott schenkt und die aus dem Himmel kommt. Jesus stellt Petrus hier zwei spezifische Fragen. Und Petrus tut das, was wir in vielen Interviews mit Politikern sehen. Er antwortet auf diese Fragen nicht, sondern antwortet auf eine andere Frage. Der Kern dieser Fragen ist: Hast du Agape? Und Petrus sagt: Ja, du weißt doch, dass ich Philia habe. War aber nicht die Frage, lieber Petrus, aber ob du Agape hast. Und der eigentliche Stachel dieser Frage war: Hast du mehr davon als die anderen? Darauf geht Petrus schon gar nicht ein, aber das ist der Kern, um das es wirklich geht. Hast du mehr als die anderen? Herr, wenn dich auch alle verlassen, ich werde jedenfalls dich nicht verlassen. Auf mich kannst du bauen, hatte er einmal gesagt. Und davon war er ganz sicher auch überzeugt. Wenn alle auch von dir abfallen, also ich kann ja für den Andreas und für den Johannes meine Hand nicht ins Feuer legen, Jesus, aber einen ganz sicheren hast du, ich nämlich. Damit macht er nicht nur eine Aussage über sich, die völlig daneben liegt, sondern er macht auch eine über die anderen. Und das zerstört natürlich das Team, die Beziehung untereinander. Sie haben das ja mitgehört. Und deswegen sind vermutlich alle gespannt, wie das jetzt weitergeht mit ihrem Chef, mit diesem Petrus. Wenn auch alle von dir abfallen. Denkst du immer noch so darüber? Glaubst du immer noch, dass du besser bist als die anderen? Liebst du mich mehr, als diese das tun? Ich bin sicher, weil Jesus dem Petrus beibringen wollte, dass es nicht um eine Kirche geht, die von einem großen Typ geleitet wird. Entschuldigung. Das Papsttum kann sich nicht auf den Petrus-Auftrag berufen. Da gäbe es andere Texte noch, die man damit hinzunehmen müsste. Es war immer so gedacht, dass man im Miteinander die Gemeinde baut und leitet. Aber Petrus war nicht der Typ, er war ein Machertyp, der vorangeht. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir alle lieben solche Typen, auch wenn uns das manchmal ein bisschen dick aufgetragen ist, ein bisschen unsympathisch ist. Aber im Grunde sind wir überzeugt, wenn wir so einen Pastor haben, wenn wir solche Ältesten haben, die vorangehen, die den Takt angeben, die eine Vision haben und die nichts aufhält, dann wird die Gemeinde sich toll entwickeln. Und ich verrate euch ein Geheimnis: Die allermeisten Pastoren haben auch dieses Selbstbild. Es kommt auf mich an. Ich muss das machen, ich muss das bringen, ich muss vorangehen. Nur das Ganze funktioniert nicht. Jesus hatte schon vorher mal den Finger in die Wunde gelegt. Die Jünger hatten ja peinlich genug immer wieder thematisiert, wer ist eigentlich der Größte im Reich Gottes? Da geht es genau um diese Frage. Auf wen kann man sich am besten verlassen? Wer hat hier die Führung? Einer muss der Chef sein. Wer ist der Größte im Reich Gottes? In verschiedenen Varianten taucht es auf. Welche Plätze kriegen wir denn im Reich Gottes? Wer sitzt denn rechts und links? Wer wird denn hier Finanzminister und wer wird, was weiß ich, Verteidigungsminister? Darum ging's ja. Wer kriegt die wichtigsten Posten? Und Jesus hat sie damals gar nicht zusammengestaucht, sondern hat ihnen erzählt, der Größte ist, der am ehesten dient, der so dient, wie ich euch diene. Wer der Größte sein will, der soll euer aller Diener sein. Das ist für Machertypen wie Petrus ist das eine schwierige Geschichte, dienen. Und er muss es erst lernen. Weil Jesus ihn gebrauchen will und weil dieser Typ wirklich begabt ist und das Herz am richtigen Fleck hat, muss er diese Lektion lernen. Und ich sage das mal so ganz allgemein, ich glaube, dass das ein großes Problem in Gemeinden ist, dass es zu viele Petrus-Typen gibt vor ihrer zweiten Bekehrung, die diese Lektion nicht gelernt haben. Die kommen in eine Gemeinde rein, ich kenne euch nicht, deswegen kann ich das einfach so sagen. Ich rede auch vielleicht von Karlsruhe oder ganz woanders her. Also die kommen rein und die faszinieren durch ihre Persönlichkeit. Die können was, die reisen was, die bringen was. Und alle sagen, wow, was für eine Bereicherung. Und ich selbst sage auch, ach, ich habe denen so gerade noch gefehlt. Ich kann hier wirklich was bringen. Und es ist gut, ein solches Sendungsbewusstsein zu haben. Aber ich sage euch, jeder wird vor diese Schranke geraten. Jeder wird irgendwann merken, und das ist die beste Situation im Leben, wo man merkt, so ganz gerade geht es nicht mit dieser Konzeption. Und gerade da in dieser Krise wird sich Entscheidendes ändern und wird man fähig, wirklich im Reich Gottes zu arbeiten. Übrigens nicht nur die Petrus-Typen, das gilt für alle. Weil, wie wir gleich sehen werden, es noch andere Schichten gibt, die nicht nur Machertypen zu bearbeiten haben. Also, Jesus hatte gesagt, wenn du dich mal eines Tages bekehrst, dann stärke deine Brüder. Jesus wird vielleicht irritiert gewesen sein. Ich und mich bekehren, wann soll ich das denn tun? Ich bin doch bekehrt. Ja, du hast dich zu deiner Errettung, deiner Erlösung bekehrt. Aber für den Dienst für Jesus braucht es vielleicht noch eine zweite Bekehrung und um die geht es hier. Also der erste Punkt, hast du mehr Liebe, bist du im Vergleich mit den anderen besser? Das ist ein Thema, das wir alle auch mit in die Gemeinde bringen, machen wir uns das klar. Wir alle leben davon, dass wir uns mit anderen vergleichen, ziehen unseren Wert daraus und entdecken dann oder sagen uns, da bin ich ganz toll. Der eine ist besser im Sport, der andere besser im Schachspielen, der dritte besser in Musik. Jeder braucht das irgendwo. Und wir machen das überall, in der Gesellschaft, in den Vereinen, im Beruf und so weiter. Und wir nehmen es in die Gemeinde mit hinein. Und da gilt nur andere Disziplinen, aber es ist die gleiche Seuche. Ich vergleiche mich mit anderen, bin ich frömmer, bin ich hingebungsvoller, engagierter und so weiter, in der Heiligung, im Glauben, im Bibellesen weiter vorgeschritten, bete ich mehr. Und viele denken heimlich, oder? Stimmt es nicht? Denken heimlich, Jesus, du weißt doch, dass ich viel mehr arbeite als die anderen, dass ich viel mehr spende, viel mehr bete, viel mehr in der Bibel lese. Nicht wahr, Jesus? Und Jesus sagt, wenn du dich mal bekehrst, ein zweites Mal, dann bring dich ein, stärke deine Brüder und Schwestern. Zweite Szene. Ein zweites Mal sagte Jesus zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, jetzt taucht der Petrus gar nicht mehr auf, hast du mehr Agape für mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich Philia habe, dass ich dich liebe. Und Jesus sagte, leite meine Schafe. Das ist in diesem Teil mit Agape und Philia ist es das Gleiche wie in der ersten Frage, nur dass jetzt der Petrus-Auftrag nicht mehr vorkommt und dieses mehr, hast du mehr Liebe. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt darauf. Was ist das denn, Agape und Philia, was macht denn den Unterschied aus? Es geht um die Frage, geht es um Emotionen, geht es um Eigenes, was ich aus mir heraussetzen kann, oder geht es um das Wirken des Heiligen Geistes? Nicht, dass der Petrus das nicht ernst gemeint hätte. Der war bereit, mit Jesus in den Tod zu gehen. Der hätte alles gegeben, ganz selbstverständlich. Aber die große Blamage, sein Versagen zeigt, dass das alles menschliche Begeisterung ist. Also er ist eben himmelhoch jauchzend und auch schnell zu Tode betrübt. Er übertreibt in beide Richtungen. Herr, wenn dich auch alle verlassen, ich auf jeden Fall. Das ist ernst zu nehmen. Aber das klappt nicht. Mit der Begeisterung für Jesus wirst du nicht wirklich für ihn wirksam sein können. Das verpufft ganz schnell. Wenn du in eine Krise kommst, wenn du in Zweifel kommst, wenn du versagst wie Petrus, wenn deine Situation ganz anders ist, dann ist dieser übersprudelnde, fröhliche Glaube vorbei. Es ist schön, wenn man so vital glauben kann, aber das ist nicht der Kern des Glaubens. Das ist die Form. Und die Form kann auch ganz anders aussehen. Liebe, die der Heilige Geist gibt, hängt nicht an meinem Charakter, meinem Wesen, sondern das ist eine innere Verwandlung, dass es mir tatsächlich nicht mehr um mich geht, sondern um Jesus. Hast du das? Wieder weicht Petrus aus, geht nicht auf das Thema Agape ein und sagt, Jesus, du weißt doch, dass ich dein Freund bin, dass ich diese Freundesliebe habe. Aber das funktioniert eben nicht. Er hatte gesagt, ich will verflucht sein, wenn ich diesen Menschen kenne, als er da von der Magd identifiziert worden ist. Das ist nämlich die andere Seite. Himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Ich will verflucht sein. Mensch, Petrus, das ist doch beides paar Hausnummern zu groß, oder? Jesus hatte gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, für den will ich mich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Und wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Und jetzt sagt Jesus, ich will verflucht sein. Meinst du das so? Kann doch nicht dein Ernst sein. Und Jesus weiß das. Natürlich weiß er das. Und ich finde es gut, dass er uns nicht immer so ernst nimmt mit dem, was wir ihm versprechen, sondern dass er dennoch seine Wege mit uns weiterentwickelt, dass es auch einen Plan B gibt. Petrus ist der Petrus. Und als dieser Petrus hat er eine unglaubliche Energie und eine unglaubliche Sympathie für Jesus, aber die ist wie all menschliche Sympathie brüchig. Also, Jesus lieben, dienen und nachfolgen. Dazu reichen Disziplin und Begeisterung nicht aus. Du hast es nicht erreicht, wenn du es hinkriegst, jeden Tag in der Bibel zu lesen und zu beten, wenn du es hinkriegst, 5 Tage in der Woche dich für die Gemeinde zu engagieren oder wenn du eine besondere Frömmigkeit entwickelt hast, die dich trägt, die dich hält und wo du sagst, ja, das gibt mir ein Fundament, das gibt mir eine Richtung. Also all diese Dinge, Einsatzbereitschaft, all das Menschliche wird nicht ausreichen, Jesus wirklich zu lieben, weil es keine Agape ist, sondern nur Begeisterung, Freundschaft, ihm zu dienen und ihm nachzufolgen. Und dann fragt Jesus tatsächlich noch ein drittes Mal, habe ich was falsch gemacht? Schaltet ihr den wieder mal ein? Dankeschön. Ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Hast du Philia für mich? Petrus wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte, liebst du mich? Er sagte zu ihm, Herr, du weißt alles und du weißt doch, dass ich dich liebe, dass ich viel hier habe. Jesus sagte zu ihm, sorge für meine Schafe. Jetzt geht's wirklich an die Substanz, nicht wahr? Hast du denn wenigstens die Philia, die du jetzt schon zweimal wieder behauptet hast? Ja, Jesus, wieso willst du das denn in Frage stellen? Weil das nicht ganz so einfach ist mit der Freundschaft, auch mit der Freundschaft zu Jesus. Es geht nämlich um die Frage, um wen geht es denn wirklich? Wir reden heute oft von Netzwerk, ein gutes Netzwerk von Freunden. Es ist immer gut, überall Leute zu haben, Leute, die mir hier was Gutes tun können, die ich da anzapfen kann, die ich da fragen kann. Ich bin gut vernetzt und ich sitze in der Mitte vom Netz, ich spinne das Netz. Es geht um mich. Freunde können nämlich sehr nützlich sein und das kann man auch auf Jesus übertragen. Dass Jesus derjenige ist, der meine Lebenspläne, meine Ideen umsetzt und mir hilft, alles durchzukriegen, was ich gerne hätte. Jedenfalls war das bei Petrus so. Um wen geht es wirklich? Fragt Jesus. Geht's dir um dich, Petrus, oder geht's dir um mich? Man muss sich das klar machen, auf welchem Hintergrund die Jünger gelebt haben, allesamt. Sie sind Jesus nachgefolgt, weil sie erwartet haben, er ist der Messias und er wird das Reich für Israel wieder aufrichten. Immer wieder stellen sie diese Frage. Selbst als Jesus über das Ende der Welt spricht, fragen sie nochmal nach, wirst du dann jetzt das Reich für Israel aufrichten? Ein Königtum, die Römer verjagen und ein neues, großes Israel schaffen? Und es war ganz klar, Jesus ist der König und sie sind die wichtigsten Minister. Deswegen ist die Frage ja so brisant und wichtig, wer kriegt denn jetzt welchen Posten? Und für Petrus war ganz klar, ich werde ja der Bundeskanzler des ganzen Systems. Und deswegen kann er das gar nicht ertragen und verstehen, dass Jesus auf einmal ganz andere Wege geht. Da erzählt Jesus von seinem Leiden und selbstverständlich sagt Peter, das geschieht dir ja nicht. Das passt ja gar nicht ins Konzept. Wie willst du denn so das Reich Gottes verwirklichen? Wie sollen wir denn so die Römer loswerden, wenn du jetzt leiden willst? Das geschieht dir ja nicht. Und ganz konsequenterweise haut er dem Soldaten, der Jesus verhaftet, in einem letzten Verzweiflungsakt das Ohr ab. Das kann alles nicht wahr sein. Hier läuft etwas grundlegend falsch. Für Petrus. Seine Ideen, was Gott jetzt tut und vor allem, wie er ihn gebraucht, gehen gerade total den Bach runter. Und es sind nicht nur Typen wie Petrus, das gilt auch für alle anderen von uns. Wir haben alle unsere Vorstellungen, was passieren soll, was Gott mit uns macht, mit unserer Familie, was alles in der Welt zu passieren hat. Und wir haben unsere Wünsche, was Gott denn tun soll. Und oft genug werden die so nicht erfüllt. Die Emmaus-Jünger sind ein gutes Beispiel dafür, wie wenig die ganze Mannschaft damals verstanden hat. Sie sind tief traurig und sind mit Jesus unterwegs. Und Jesus verweist aufs Alte Testament und stellt ihnen die entscheidende Frage, ja, steht das nicht in der Bibel? Musste nicht der Christus all das leiden? Und kapieren sie es immer noch nicht. Erst im Nachhinein, als Jesus mit ihnen ist, geht ihnen es auf, dass es Jesus ist. Und die Urgemeinde hat es erst ganz langsam verarbeitet. Das macht nur deutlich, wie tief sie in ihren Vorstellungen verwurzelt waren. Und deswegen haben sie Jesus geliebt. Er war ihr Superstar. Er war ihr Anführer, er war der politische Führer, mit dem sie endlich das umsetzen konnten, was sie sich schon immer für Israel gewünscht hatten. Und ganz klar, dafür lohnt es sich, dafür waren sie unterwegs. Und jetzt macht Jesus ihnen klar, hey, das ist aber nicht mein Ziel. Und dazu habe ich euch überhaupt nicht berufen. Er hat immer wieder mal darüber gesprochen, aber es ist an ihnen abgeprallt, weil es ganz tief in ihren Herzen war. Wie auch so manches ganz tief in unseren Herzen ist. Die Bibel sagt uns Dinge, die uns herausfordern und ändern, aber unsere innere religiöse Kultur, die ist so stark, dass wir eigentlich nur das rausfinden und hören, was uns bestätigt in unserem Weg, in unserer Vision von unserem Leben oder auch von Gemeinde. Nein, um Jesus wirklich nachzufolgen, um ihm zu dienen und ihn zu lieben, dazu muss man von Jesus her denken, von seinem Reich, von den Zielen Gottes, von dem, was Gott einmal vorhat, nach dieser Welt, mit dieser Welt. Viele unserer Wünsche, viele Linien schneiden sich nicht im Hier und Jetzt, sondern erst außerhalb von Raum und Zeit. Und das ist die Frage, ob wir sagen, Herr, ich meine das ernst, dein Wille geschehe. Und ich meine nicht, lass doch meinen Willen jetzt Wirklichkeit werden. Also, drei Ebenen, drei Schichten, die Jesus mit Petrus aufarbeitet. Und er hat es gelernt. Er hat drei Dinge gelernt. Es gibt zu dieser Predigt einen zweiten Teil in der Freizeit, der wäre eigentlich heute Morgen dran. Ich tippe das jetzt hier nur mal an. Wir entdecken nämlich etwas Erstaunliches oder etwas, finde ich, sehr, sehr Konstruktives, dass wir von Petrus viel wissen. In der Apostelgeschichte, bei Cornelius beispielsweise, sehen wir so einen Lernprozess. Es kann gar nicht sein, dass er zu so einem Heiden geht wie dem Cornelius. Aber was er auch gerade im Blick auf sein Petrusamt, seine Leiterschaft, auf den Auftrag gelernt hat, das kann man hinterher im vor allem im 1. Petrusbrief, Kapitel 5 sehen. Das ist dann der Text, den wir demnächst näher anschauen. Ich lese ihn nur schon mal so als Marker, als Sprungmarke fürs nächste Mal. Leitet die Gemeinde, die Herde Gottes, die euch anvertraut ist als Recht der Hirten. Ihr, wir, egal ob ich Jungscharleiter, Bandleader, Ältester, Pastor oder sonst irgendwas bin. Wir alle sind auch gegenseitig Leiter, es gibt vielfältige Leitung. Leitet die Gemeinde, die Herde Gottes, die euch anvertraut ist als rechte Hirten. Kümmert euch um sie, nicht weil es eure Pflicht ist, sondern aus innerem Antrieb, so wie es Gott gefällt. Tut es nicht, um euch selbst zu bereichern, sondern aus Hingabe. In eurem Verantwortungsbereich führt euch nicht als Herren auf, sondern gebt euren Gemeinden ein Vorbild. Alle miteinander haltet fest an der Demut, denn das hat Petrus gelernt. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Harte Lektion. Manche lernen es nur auf die harte Tour. Petrus zum Beispiel. Oder wir auch? Brauchen wir das, dass wir so an diese Grenze kommen und merken, so geht es nicht weiter? Also es gibt drei Probleme bei Petrus und dafür gibt es eine Lösung. Problem eins war, sich mit den anderen vergleichen. Liebst du mich mehr als die anderen? Auf die eigene Kraft setzen? Willst du es mit Philia schaffen, mit deiner Begeisterung, deiner Zuneigung? Und verfolgst du nicht vielleicht heimlich eigene Ziele, um dich selbst zu verwirklichen, auch als religiöser Mensch? Und die Antwort lautet, komm, folge mir nach. Das hatte Petrus gehört, als er am allerersten Mal Jesus getroffen hat, von ihm berufen wurde. Komm, folge mir nach. Und das muss man immer wieder lernen. Immer wieder lernen. Beim Computer gibt es ja solche Situationen, da muss man entweder ein Programm oder die ganze Kiste resetten, wieder auf die Ausgangswerte setzen. Und das ist im Glauben auch so. Und der Reset heißt, komm, folge mir nach. Und ich sage euch das mal jetzt auch ganz persönlich, auch im Alter merkst du auf einmal, ich muss das ganz neu lernen. Wer bin ich denn jetzt, wenn ich keine Funktion mehr habe, wenn ich nicht mehr Pastor bin, wenn ich noch zu reden, aber nichts mehr zu sagen habe? Aber auch wenn man kein Pastor ist, das gilt für uns alle. Der Glaube ändert sich im Alter. Und wehe uns, wenn er das nicht tut. Und das, was wir neu zu lernen haben, ist unser Sein in Christus und nicht mehr unser Tun, unser Engagement. Das, was wir alles denken, was Jesus so wichtig ist, sondern wer wir in Christus sind. Und auch, jetzt mal als mein Beispiel, alt zu werden, aus dem Beruf auszuscheiden, ist so eine Barriere, wo du merkst, es geht nicht einfach so weiter. Wie willst du jetzt weiterleben? Wie geht es jetzt für dich weiter, rechts oder links? Und die Antwort heißt, komm, folge mir nach. Ganz elementar, zweite Bekehrung. Komm, folge mir nach. Ich lasse das Moment noch stehen und wir können in der Stille noch mal für uns vielleicht einen Punkt setzen, vielleicht einen Aspekt, wo ihr sagt, das habe ich heute Morgen für mich mitgenommen. Das hat mich getroffen, das galt mir. Es ist wichtig, sich das bewusst zu machen, zu merken, vielleicht auch jetzt mit Jesus drüber zu sprechen, zu sagen, das ist meine Aufgabe für die Woche, vielleicht auch darüber hinaus. Ich will das dann mit dem Gebet abschließen und dann macht unsere Band weiter. Jesus, ich danke, dass du auch uns berufen und senden willst, so wie wir sind. Mit unserem Charakter, unserer Biografie, mit unseren Gaben und mit unseren Grenzen. Aber ob wir nun Petrus-Typen oder eher schüchterne Leute aus dem Hintergrund sind, wir alle neigen dazu, uns um uns selbst zu drehen. Und wir alle müssen es immer wieder lernen, dir nachzufolgen, wirklich. Möchte ich bitten, dass du uns hilfst, zu erkennen, wie der Weg weitergeht, wo du uns korrigieren willst. Und dass wir demütig werden, auf dich schauen, aus deiner Kraft leben und dich wirklich lieben mit allem, was in uns ist. Und vor allem mit dem, was du uns schenkst. Amen.